HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Auch wenn die Deutschen immer noch relativ ruhig bleiben, gibt es erste Vorboten von Endzeitstimmung. Stichwort Hamsterkäufe.
Ja, es ist alles leer. Die Regale sind leer und also es gibt kaum Nudeln. Ne?
Also es gibt nichts mehr. Ich war am Freitag im DM und es gab keine Seife mehr.
Der Hamster.
Die Hamstermutter denkt nicht nur an sich. Sie hat Junge zu versorgen. Geschickt, dass sie immer einen Vorratsbehälter dabei hat, den sie füllen kann.
Ich dachte, wenn das jetzt überhand nimmt und man möchte dann nicht mehr so viel unter Menschen kommen, weil man doch dann Angst bekommt, dann deckst du dich mal ein mit genug zu essen.
Ich war gestern im Rewe und habe das, was das Ministerium empfiehlt, was man so für 10 Tage pro Person zu Hause haben sollte, eingekauft.
Das eigentliche Hamstern beginnt im Spätsommer, wenn das Korn reif ist. Er stopft sich die Backentaschen voll und legt in seinem unterirdischen Bau einen Getreidevorrat an.
Ich bin schon etwas irritiert, dass die Leute in die Supermärkte laufen und 10 Kisten Dosenananas kaufen. Also wenn sie keine 70er-Jahre-Party machen und machen Toast Hawaii, das ist doch völlig sinnfrei.
Der Hamster an der Wand ist das Besitzer.
Vorräte anlegen, das gehört zum menschlichen Dasein unbedingt dazu. Es ist quasi die Grundlage unserer Zivilisation. Als die Jäger und Sammler sesshaft wurden, haben sie die Vorratshaltung perfektioniert. Die Herren über die Vorräte waren die mächtigsten Menschen. Der moderne Mensch, zumal in der Großstadt, muss sich normalerweise nicht mehr selbst um die Lagerhaltung kümmern und hat auch gar keinen Platz mehr dafür in den eigenen 4 Wänden. Dafür hat man zahllose Supermärkte. Die Nachkriegsgenerationen haben nicht nur die Vorratshaltung ausgelagert. Das Wissen, wie man Lebensmittel außerhalb der Tiefkühltruhe haltbar macht und was man aus eingewecktem Leckeres zubereiten könnte, ist spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges weitgehend verloren gegangen. Bringt uns das Virus nun vielleicht zurück an den Herd? Schauen wir mal, was wir von Hamstern lernen können. Corona als Chance, richtig hamstern und genießen. So haben wir den Tag heute überschrieben. Am Wochenende machten die besten Rezeptvorschläge für Nudeln mit Klopapier die Runde. In den sozialen Netzwerken sehr witzige Aktion vor dem Hintergrund, dass gerade Nudeln und Klopapier die ersten Produkte waren, die wir Deutschen massenweise eingekauft haben. Für absolute Feinschmecker Klopapier-Sushi-Rollen mit Nudelfüllung. Aber jetzt mal ernsthaft, richtig hamstern ist gar nicht so leicht. Unsere Autorin Diana Zulfogari versteht sich aufs Hamstern, denn sie hat ihre frühe Kindheit mit einem Goldhamster verbracht und alles Wichtige über Vorräte und Krisenmanagement schon an der Wiege gesungen bekommen.
Mein erstes Haustier war Max, der Goldhamster. Von ihm habe ich gelernt, wie nützlich Hamstern ist. Möhre, Gurke, gesund, aber nicht lecker. Hier Max, für dich. Alles konnte der Hamster auch nicht in der Backentasche verstecken, so dass unser kleiner Deal auffiel, wenn der Käfig sauber gemacht wurde. Wie kommt der Rosenkohl in Max' Kiste? Keine Ahnung, echt. Die Idee, dass alles, was ich persönlich gerade nicht aufessen kann, trotzdem aufgehoben werden muss, ist bis heute geblieben. In meinem Kühlschrank sind Schraubdeckelgläschen mit 3 Löffeln Bratensoße von vergangener Woche, 2 vegetarische Auberginenklopse von Donnerstag oder Freitag, 1/2 Portion gutes Rindergulasch von gestern, 3 gekochte Kartoffeln, Erdbeer-Rhabarber-Kompott. Die 2 rohen Eidotter habe ich ordnungsgemäß mit Öl beträufelt, damit sie nicht eintrocknen. Wofür habe ich nochmal Eischnee gebraucht und wann war das? Oh, doch schon 2 Wochen. So richtig gut läuft es bei mir mit dem Zero-Waste-Haushalt noch nicht. Ich gehöre zu den Stützpfeilern der Bewegung gegen Lebensmittelverschwendung. Kann gar nicht glauben, wie viel gutes Essen wir wegwerfen. Bei mir wird es ordentlich in Tupperdosen und Tiegeln zwischengelagert, bis es tatsächlich entsorgt werden muss. Diese Art der Vorratshaltung gaukelt mir einen gewissen Reichtum vor. Auch die Regale in Keller und Garage sind reich gefüllt. Seife, Waschmittel, Putzzeug, alles da. Nicht wie die alten Damen mit Rollator, die mir gerade entgegenkamen. Jede von ihnen hatte im Körbchen 4 12er-Pakete Klopapier verstaut. 48 Rollen pro Person. Mein Viertel ist auch von vielen Studierenden und jungen Familien bewohnt. Chips, Fischstäbchen und vegane Fertiggerichte sind fast ausverkauft. Nudeln habe ich genug zu Hause, Reis, Bulgur, Couscous auch. Aber was ist mit Mehl? Weizen, Vollkorn, Dinkel und Maismehl habe ich da, aber wird es wohl ausreichen, wenn ich wochenlang nicht zum Bäcker gehen kann? Ich kaufe 1 Kilo feinstes italienisches Pizzamehl sowie Süßlupinen und Kokosmehl. Keine Ahnung, was man daraus backt, aber es ist halt noch da. In der Gemüseabteilung wähle ich Kürbis, Knollensellerie und Zuckerrüben. Ja, die mögen die Deutschen nicht, weil es im Rübenwinter 1916 nichts anderes gab. Rüben morgens, mittags, abends. Meine Oma hat es mir erzählt. Sie wäre jetzt 113. 3 Generationen, bis ich eines Tages aus Neugier eine Rübe kaufte und kochte. Sie schmecken gut. Als ich die Wohnung meiner Oma auflösen musste, fand ich im Vorratskeller eingewecktes Obst und 4-Fruchtmarmelade von 1962. Wie tröstlich, dass es lange vor meiner Geburt Mirabellen, Sauerkirschen und Holunder gab. Wenn ich einst aus der Welt scheide, werde ich auch den Sommer 2013 in Form von Johannisbeergelee und Apfelsaft hinterlassen. Kochbücher, handgeschriebene Rezepte von Mutter, Oma, Uroma habe ich alle aufgehoben. Das Bewusstsein, dass man alles selber macht, ist in mir konserviert. Keine Mayonnaise aus der Tube, keine Tütensuppen. Wenn wir alle in Quarantäne zu Hause sitzen, haben wir viel Zeit zum Kochen und Backen. So geht Krisenmanagement. Überhaupt muss man immer was zum Beschäftigen haben. Ein Strickzeug, eine Handarbeit. Auch das ist von Urgroßmüttern an Töchter, Enkelinnen und so weiter überliefert. Deswegen schreibe ich eine Liste, was ich alles schon immer machen wollte, wenn ich zu Hause im Hamsterkäfig sitze. Die Knöpfe an meiner Winterjacke annähen, die Walnüsse vom Vorjahr verarbeiten, die Regale aufräumen, das Wohnzimmer streichen. Am besten fahre ich gleich zum Baumarkt und kaufe Farbe, Dübel, einen neuen Winkelschleifer. Nein, protestiert der Mann an meiner Seite. Irgendwie leuchtet leichte Panik in seinen Augen auf. Was hat er bloß?
Farbe haben es dann für den Ernstfall, damit man in Quarantäne wenigstens endlich die Wohnung neu streichen kann. Selbst wenn wir eigentlich nicht vorhatten, einen Großeinkauf zu starten, im Angesicht von zumindest kurzfristig leer gekauften Regalen, packen wir doch vielleicht etwas mehr ein als geplant. Wir kennen ja alle das Phänomen, wenn wir an jemandem vorbeilaufen, der intensiv in eine Richtung schaut, als ob da was Interessantes zu beobachten sei, dann schauen wir natürlich auch dahin. Wenn alle in eine Richtung laufen, geht kaum jemand woanders hin. Herdentrieb nennt man sowas und diesen Trieb haben wir, weil er uns sehr nützlich sein kann. Einfach tun, was alle tun, das spart Energie, denn selbst Nachdenken erfordert den Einsatz unserer Hirnzellen und unser Hirn ist ein Energiefresser. Dr. Benjamin Lange ist Medien- und Evolutionspsychologe an der Uni Würzburg. Guten Abend, Herr Lange.
Ja, hallo.
Wie stark ausgeprägt ist denn dieser Herdentrieb beim Menschen?
Ja, man sagt immer so, der Mensch ist so eigentlich das sozialste Tier, das es so gibt. Dieses Eingebettetsein in ein Gefüge, das ist uns unglaublich wichtig. Und da kommen dann eben auch so diese Daumenregeln her, die uns sagen, im Zweifelsfall, gerade bei Unsicherheit, folgt mal der Masse.
Das kann natürlich auch fatal sein, denn die Masse läuft ja nicht automatisch in die richtige Richtung.
Absolut, völlig richtig. Es ist eben eine Strategie, die unter Unsicherheit zu empfehlen ist. Wenn ich gar nichts weiß, dann laufe ich den anderen hinterher. Aber klar, die Masse kann sich irren, das kann also dann fatale Folgen haben. Aber eben, wenn ich nicht Bescheid weiß, wenn Unsicherheit herrscht, Ambivalenz, ich weiß nicht so richtig, was ist so gerade Sache, dann folge ich lieber der Masse.
Wie schwer fällt es uns denn, Dinge anders zu machen als die Masse?
Ja, wir wollen ja nicht sozusagen ausgeschlossen sein aus einem sozialen Gefüge. Und deswegen machen wir das, was andere machen, oder wir suchen uns soziale Gruppen, wo wir so dazugehören, wo wir so dazu passen, wo wir irgendwie Ähnlichkeiten haben auch, dass wir sozusagen unser Sozialgefüge haben. Ausgeschlossen sein, jetzt aus so einer evolutionären Sicht auch, da kommen wir ja alle her, heißt ja immer auch irgendwie tot oder verhungern oder nicht geschützt sein. Also da ist es natürlich schwer, dann sozusagen so ganz auf die Individualität zu setzen. Aber natürlich in unserer Kultur, die sehr individualistisch ist, ist das vielleicht auch noch was anderes als in kollektivistischen Kulturen, wo so wirklich mehr so die Gruppe zählt. Bei uns ist ja mehr so das Individuum hier und da im Fokus.
Mhm. Obwohl wir so angewiesen sind auf die anderen, obwohl wir unbedingt dazugehören wollen, sprechen wir ja wenig schmeichelnd vom Mitläufer. Woher kommt denn das schlechte Image?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Phänomen eben unserer westlichen Welt, die eben so sehr auf Individualität setzt. Und man hat so den Eindruck, je mehr Jahre ins Land gehen, desto stärker ist so dieser Individualismus-Trend, ja, der sozusagen dann natürlich auch von der Kultur und den Medien und so ein bisschen auch transportiert wird. sei anders, verwirkliche dich selbst, sei wie du bist, du musst nicht sein wie alle anderen. Und natürlich in so individualistischen Kulturen wie Deutschland oder Nordamerika zum Beispiel, da spielt halt dieser Individualismus natürlich schon auch eine große Rolle, verglichen jetzt mit asiatischen Kulturen, die gemeinhin so eher als kollektivistisch gelten.
Und in asiatischen Gesellschaften hat das Mitlaufen dann auch einen besseren Ruf?
Ja, man weiß das aus dem arbeitspsychologischen Kontext, wenn man jetzt so einen durchschnittlichen, sag mal, Japaner fragt, wer bist du denn eigentlich, dann hört man sehr oft als Antwort sowas wie, ich definiere mich über die Firma, bei der ich arbeite oder ne, zu der und der Gruppe, zu der ich gehöre. Während wir ja in so westlichen Kulturen oft dann so als Antwort bekommen, okay, ich bin das und das, Abteilungsleiter da und da und ich mache das. Also sehr viel stärker so diese Individualität. Je nachdem, in welchem kulturellen Kontext man sich auch aufhält, kann es natürlich auch, sag mal, unterschiedliche Evaluation nach sich ziehen, je nachdem, ob ich mich halt sehr stark individualistisch oder eben stark auf die Gruppe fokussiert präsentiere.
Manchmal braucht es ja Menschen, die sogenannte einsame Entscheidungen treffen, also für sich im stillen Kämmerlein eine Richtung vorgeben. Wer solche Entscheidungen trifft, ist der besonders mutig?
Ja, vielleicht mit hohem Selbstwertgefühl ausgestattet. Bisschen selbstverliebt kann da zur Not auch nicht schaden. Durchaus auch so ein bisschen halt Alpha-Männchen oder Weibchen. Also denken wir an die Angela Merkel, die hat ja auch schon diverse Entscheidungen, die nicht leicht waren, treffen müssen. Das sind dann sicherlich Menschen, die schon so ein bisschen so eine Führerpersönlichkeit haben, Menschen anführen können, vorneweg gehen können, ne, so ein bisschen die Richtung vorgeben können. Das ist sicherlich nicht allen in die Wiege gelegt.
Wie weit ist denn der Weg von diesem Herdentrieb, von unserem Bedürfnis, alles in der sozialen Gruppe zu machen oder fast alles, zur Massenhysterie?
Also in der modernen Welt, in der wir leben, in der wir von Medien umgeben sind, für die unser Gehirn eigentlich gar nicht gemacht ist, ist da schon eine gewisse Gefahr. Also wer Aktenzeichen XY noch guckt, wird das Phänomen, was ich vielleicht auch schon mal entdeckt habe, man guckt sofort, ob alle Türen und Fenster zu sind, wenn man die Sendung gerade geguckt hat. Die Gefahr ist rational gesehen genauso groß wie vorher auch. Also die Medien machen schon was mit uns. So auf so einer emotionalen Ebene werden da so böse Knöpfe gedrückt, die aus einer Zeit stammen, jetzt sind wir wieder bei der Evolution, in der es diese Medien, diese Massenmedien gar nicht gab. Und wir neigen ja sozusagen von Natur aus dazu, lieber ein bisschen überempfindlich auf Gefahren zu reagieren, dafür dann aber sicherzustellen, dass wir nicht sterben, als zu unvorsichtig zu sein und leichtfertig sozusagen unser Leben aufs Spiel zu setzen. Und jetzt kommen die Medien ins Spiel und berichten von Coronavirus, wie es heißt, oder kann ja auch irgendwas anderes sein. Und unser Gehirn macht automatisch, oh, das ist relevant für mich, oh Gott, hoffentlich stecke ich mich nicht an. Selbst wenn rational gesehen da eine Nachricht gerade transportiert wird, die von Norditalien spricht oder vorher von China, von ein paar hundert Infizierten, von 82 Millionen Deutschen. Also rational ist da gar keine so große Gefahr, würde man meinen. Aber das ist unserem emotionalen System im Kopf relativ egal, wie groß die Gefahr rational ist.
Bei Corona haben wir jetzt zwei unterschiedliche Strömungen. Da gibt es zum einen Menschen, die sehr besorgt und sehr vorsichtig sind, die längst keine Hände mehr schütteln und zu Hause nicht nur Klopapier und Nudeln gehortet haben. Und dann gibt es auch viele, die alles so machen wie immer, die ihre Freunde zur Begrüßung umarmen und küssen, die auf alle Veranstaltungen gehen und sich nicht allzu große Sorgen machen. Jetzt muss man sich entscheiden, oder?
Ja, also das Beste wäre tatsächlich ein Mittelweg. Das ist natürlich immer schwer. Der Mensch kann irgendwie oft auch nur das eine Extrem oder das andere. Was ich vermute, was hier eine Rolle spielt, ist so eine Grundängstlichkeit. Wenn man die hat, dann neigt man eher zu denen, die hysterieanfällig sind. Und das Zweite ist Unsicherheit bzw. Ambivalenz aushalten können. Wer das gut kann, der kommt auch mit Corona-Hysterie klar, weil ich könnte mich tatsächlich anstecken, ja. Wie wahrscheinlich ist das? Wie sehr will ich mein Leben einschränken? Dann muss ich halt so ein vernünftiges Abwägen hinbekommen. Das bedeutet ja auch, ich muss mit Ambivalenz umgehen können. Es gibt Menschen, die das gut können und es gibt Menschen, die das nicht so gut können. Und ich würde also vermuten, Ängstlichkeit ist das eine und nicht gut mit Ambivalenz umgehen können ist das andere, was einen anfällig dann für so eine Corona-Hysterie macht. Ne? Und dann kauft man dann alle Konserven aus dem Schrank leer und diese ganzen Bilder, die wir auch kennen, sind dann die Folge.
Danke, Benjamin Lange, Evolutionspsychologe an der Uni Würzburg. Wenn man auf einer einsamen Insel gestrandet ist, dann kann einem nichts Besseres passieren, als dass man aus dem Schiffswrack noch etwas retten kann. So war es bei Robinson Crusoe, der ohne die Vorräte, die er sich holen konnte, vermutlich nicht überlebt hätte.
Wie ich mich mit Nahrung versehen würde, war mir noch nicht klar. Ich begann nun zu bedenken, dass ich noch vielerlei Dinge aus dem Schiff holen könnte, die mir von Nutzen wären, besonders einiges von dem Tauwerk und den Segeln und anderes mehr. Die ganze Zeit über war ich einigermaßen in Sorge, dass meine Vorräte am Lande während meiner Abwesenheit von wilden Tieren aufgefressen werden könnten, als ich aber zurückkam, fand ich keine Spur von irgendeinem Besucher. Ich hatte nun wohl das größte Lager von Dingen aller Art, das wohl jemals für einen Menschen zusammengebracht wurde, und doch war mir es noch nicht genug. Denn solange das Schiff aufrecht in seiner Lage verblieb, glaubte ich, alles herausholen zu müssen, was ich nur konnte. So ging ich täglich bei Ebbe an Bord und schaffte noch dies und jenes fort. Was mich freute, war, dass ich zu guter Letzt, nachdem ich 5 oder 6 solche Fahrten gemacht hatte und nichts mehr auf dem Schiff vermutete, was der Mühe wert gewesen wäre, ich sage, dass ich zu guter Letzt ein großes Ochshoft mit Zwieback, 3 ansehnliche Fässchen mit Rum und Weingeist, eine Büchse mit Zucker und ein Fass mit feinem Mehl entdeckte. Ich war nun seit 13 Tagen auf dem Lande und war 11-mal auf dem Schiff gewesen. Und in dieser Zeit hatte ich alles weggeschleppt, was 2 Hände nur immer schleppen konnten. Dennoch glaubte ich wahrlich, wenn das ruhige Wetter angehalten hätte, so hätte ich das ganze Schiff Stück für Stück herübergeholt.
Robinson Crusoe verhält sich wie ein Hamster, von ihm später mehr. Das Coronavirus verursacht auch ohne Ansteckung eine Art Schüttelfrost. Mal haben wir das Gefühl, dass es so schlimm nicht kommen wird, schließlich verlaufen die meisten Erkrankungen eher milde. Dann sind wir wieder aufgeschreckt, wenn Länder komplette Regionen von der Außenwelt abriegeln, wie gerade in Italien, oder wenn wir heute hören, dass es in Deutschland 2 Todesfälle gab. Mal hat der kühle Kopf die Oberhand, mal treibt es einem den Angstschweiß auf die Stirn. Tatsache ist, die Behörden raten dazu, einen Vorrat an Lebensmitteln zu Hause zu haben, damit man gut klarkommt, auch wenn man das Haus mal 2 Wochen lang nicht verlassen könnte. Und der Appell zeigt Wirkung. Gabi Beck von Hamsterkäufen in Hessen.
Die nette ältere Dame kämpft sich durch den Regen auf dem Weg zum Supermarkt in Frankfurt mit einer riesengroßen Einkaufstasche bewaffnet. Sie will vor allem eins, ihre Vorräte auffüllen.
Sie haben mich erwischt. Ich dachte, wenn das jetzt überhand nimmt und man möchte dann nicht mehr so viel unter Menschen kommen, weil man doch dann Angst bekommt, dann deckst du dich mal ein mit genug zu essen. Nicht, dass du verhungerst in der Zeit, ne? Ganz einfacher Gedanke, aber logisch irgendwo, ne?
Logisch findet das so mancher. Die großen Discounter Aldi und Lidl verzeichnen sogar schon ein erhöhtes Interesse an haltbarer Ware. Was genau zu Hause gehortet wird, das entspricht meist dem persönlichen Geschmack oder eben auch dem, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz fürs 10-tägige Überleben empfiehlt.
Ich war gestern im Rewe und habe das, was das Ministerium empfiehlt, was man so für 10 Tage pro Person zu Hause haben sollte, also Wasser, Kartoffeln, Nudeln, ein bisschen Reis, eingekauft.
So zeigt auch ein Foto, das dem HR zugesandt wurde, gähnende Leere im Regal eines Supermarktes in Bad Soden, wo sonst Reis und Nudeln lagern. Die Marktleiterin kommt mit dem Nachbestellen kaum noch nach, heißt es. Auch Hygieneartikel sind in Zeiten von Corona Dauerbrenner. Die Angst geht einfach um.
Es ist tatsächlich beängstigend, das muss ich sagen. Hatten wir hier in Deutschland eigentlich kaum. Ne? Ich hoffe ja, dass das eingedämmt werden kann. Mich regt das schon auch sehr auf, muss ich sagen. Bis jetzt hat es ja fast schon Ausmaße angenommen, die man nicht mehr vertreten kann.
Aber ganz viele andere Kunden sind auch völlig gelassen. Sie winken nur ab bei dem Thema Coronavirus und deswegen Hamsterkäufe.
Nein, gar nicht. Warten wir mal ab, was sich tut. Es ist ja auch nicht klar, ob es jeder kriegt.
Und damit das auch so bleibt, heißt für die meisten die Devise, Kontakt mit Menschenmengen vermeiden und sich schützen. Aber Vorräte auffüllen, das auf keinen Fall.
Ich finde das ziemlich sinnfrei. Es ist ein normales Grippevirus. Hände waschen, vielleicht nicht anderen Leuten ins Gesicht niesen und keine Hände schütteln und schon wird das schon gehen.
Corona als Chance, richtig hamstern und genießen, HR2 Kultur, der Tag. Der Hamster, er gehört zur Familie der Wühler. Dazu zählen zahlreiche kleine Säugetiere, rund 700 Arten von A wie atlantische Waldratten bis Z wie zierliche Salzmaus. Der Feldhamster, der in unseren Breiten lebt, verbringt einen Großteil seines Daseins damit, Vorräte für den Winter anzulegen. Wie fleißig er dabei sein kann, haben Biologen erforscht. In den Vorratskammern des Feldhamsters wurden bis zu 90 Kilogramm Pflanzenmaterial gefunden. 90 Kilo, die von einem einzelnen Hamster eingetragen worden waren. Respekt. Allerdings rettet den Hamster seinen Vorrat nicht, wenn sein Bau zum Beispiel in einem menschlichen Baugebiet liegt. Und deshalb ist der Feldhamster in Hessen trotz seiner vorbildlichen Vorratshaltung vom Aussterben bedroht. Aus diesem Grund gibt es im Opel Zoo eine Zuchtstation für Feldhamster. Professor Dr. Manfred Niekisch war lange Direktor des Frankfurter Zoos. Schönen guten Abend, Herr Niekisch.
Guten Abend, Frau Senk.
Goldhamster sind ja beliebte Haustiere, weil sie so süß aussehen und nicht viel Platz brauchen. Wie leben Hamster denn in freier Wildbahn?
Der syrische Goldhamster ist da sicher etwas anderer als unser einheimischer Feldhamster. Und die Hamster sind eben das ganze Jahr über aktiv, mit einem kurzen Schlafpause mal vielleicht im Winter. Aber sie halten keinen regelrechten Winterschlaf, sondern leben unterirdisch fort. Und um da überleben zu können, brauchen sie natürlich Nahrungsvorräte, denn die finden sie im Winter nicht. Mhm. Wenn sie im Sommer hamstern, das tun sie auch, dann tun sie das, um ihre Jungen zu füttern. Dann schleppen sie eben mit ihren sprichwörtlichen Hamsterbacken das Futter in den Bau. Das wird aber dann nicht bevorratet, sondern direkt an die Jungen verfüttert.
Aha, wie ist denn da die Aufteilung? Was macht das Hamsterweibchen? Was macht das Hamstermännchen?
Ja, das tut mir jetzt leid, so kurz nach dem Weltfrauentag zu sagen, aber es ist ein Fakt, dass die Hamstermännchen sich an dieser Arbeit überhaupt nicht beteiligen, sondern die sammeln nur Vorräte für sich selber und überlassen die Jungenaufzucht ganz allein den Weibchen.
Das Weibchen muss also auch im Sommer fleißig hamstern. Wie sind Hamster denn vom Charakter her?
Das ist eigentlich das Erstaunliche, dass das so beliebte Heimtiere sind, denn sie sind eigentlich nachtaktiv, sie mögen nicht gestreichelt werden, sie sind bissig und sie sind Einzelgänger. Und auch unter den Hamstern selber kommt es zu ganz bösen Verletzungskämpfen, wenn sich zwei männliche Hamster beispielsweise begegnen. Und Hamster sind eigentlich gar keine so geeigneten Haustiere. Das kann man eben nur tun, wenn man sie in einem Rädchen, in einem Käfig hält. Und das wird viel tausendfach gemacht, aber sagt eigentlich wenig aus über das wirkliche Leben der Hamster.
Nachtaktiv, futterneidisch, Einzelgänger, aber ausgestattet mit einer sehr praktischen Beuteltasche in den Backen, in der der Hamster viel transportieren kann. Ich habe es eingangs gesagt, da wurde bei einem einzelnen Hamster 90 Kilogramm Pflanzenmaterial vorgefunden. Wie viel passt denn in einen Gang? Also wie viel passt einmal in so eine Hamsterbacke rein?
In den Hamsterbacken, da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, was da so reinpasst. Das kommt natürlich sehr an darauf, was die Hamster da sammeln, ob es Samen sind, ob es größere Dinge sind, beispielsweise Sojabohnen oder so etwas. Und die Backen sind schon erstaunlich dehnbar.
Das ist so eine größere Bohne, die muss ja auch erstmal durch den Mund. Der Zugang zur Backe ist ja im Mund. Gibt es denn noch andere Tiere, die sowas wie Hamsterbacken haben, also eine Art eingebaute Einkaufstasche?
Die eingebaute Einkaufstasche haben eigentlich kaum andere Tiere, aber wir wissen beispielsweise, dass eben die Eichhörnchen auch Futtervorräte anlegen. Und das hat ökologisch nicht nur den Sinn, die Eichhörnchen durch die nahrungsarme Zeit zu bringen, sondern auch die Samen von bestimmten Bäumen zu verbreiten, denn die Eichhörnchen finden ja einen großen Teil ihrer versteckten Nahrung gar nicht wieder und funktionieren dann einfach als Samenverbreiter. Aber es gibt natürlich noch eine ganz andere raffinierte Methode, sich durch den Winter zu füttern bei Tieren, die nicht richtigen Winterschlaf halten, beispielsweise ist.
Oh, jetzt ist der Herr Niekisch plötzlich weg. Herr Niekisch, hören Sie mich noch? Oh, das klingt nach Akku leer oder so. Das ist ja schade. Wir warten noch eine Sekunde, ob Herr Niekisch nochmal auftaucht. Wir wählen nochmal kurz an, denn wir wollen ja noch mehr über den Hamster erfahren, obwohl wir jetzt schon eine Menge erfahren haben, bei diesem nachtaktiven Einzelgänger, der seine Rivalen gerne wegbeißt. Oh, es scheint nichts mehr zu werden. Mit Herrn Nikisch. Schade, aber wir haben ja eine Menge erfahren. Ich hätte gerne noch mit Herrn Nikisch über den Herdentrieb gesprochen, über andere Tiere, die vielleicht auch diesem Herdentrieb, den wir ja momentan an den Tag legen, nachkommen. Aber vielleicht kriegen wir das noch von anderer Seite. Wir kommen nochmal zurück zur Geschichte von Robinson Crusoe. Vorräte sind bei Crusoe lebenswichtig. Und er hatte das Glück, dass er zwar auf einer einsamen Insel gestrandet war, aber er konnte noch zum Schiffswrack gelangen und so Werkzeug, Material und Lebensmittel ergattern. Aus diesem Schatz musste er aber auch etwas machen, damit er langfristig profitieren konnte. Säen, ernten, jagen, eine sichere Unterkunft zimmern und einen Ofen bauen.
Man darf sich nicht wundern, wenn alle diese Dinge fast das ganze dritte Jahr meines hiesigen Aufenthalts in Anspruch nahmen. Denn man muss bedenken, dass ich in der Zwischenzeit auch noch meine neue Ernte und mein Haushalt besorgte. Denn ich schnitt mein Korn zur rechten Zeit, brachte es, so gut ich konnte, heim und legte es in Ähren in meine großen Körbe, bis ich Zeit hatte, es auszureiben, denn ich hatte keine Tenne und auch keinen Flegel zum Dreschen. Da jetzt mein Getreidevorrat zunahm, musste ich mir wirklich eine größere Scheune bauen. Ich brauchte einen Platz, um es zu verwahren, da ich diesmal ungefähr 20 Scheffel Gerste und mindestens ebenso viel, wenn nicht mehr, Reis einheimste, weshalb ich denn auch beschloss, unbekümmert davon zu nehmen. Denn mein Brot war schon lange zu Ende. Auch wollte ich sehen, wie viel ich im Jahr brauchte und ob ich mit einer Saat jährlich auskäme. Es stellte sich heraus, dass ich die 40 Scheffel Gerste und Reis gar nicht in einem Jahr verbrauchen konnte, und so nahm ich mir vor, immer nur so viel wie im letzten Jahr zu säen.
Die Hamsterhaltung bei Robinson Crusoe. Corona als Chance, richtig hamstern und genießen. HR2 Kultur, der Tag. Wir schauen mal ein bisschen in die Geschichte. Als der Zweite Weltkrieg begann, da versuchte die Regierung, Hamsterkäufen von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Im Ersten Weltkrieg waren geschätzt 1,5 Millionen Menschen verhungert, zwischen 1914 und 1918. Das sollte sich nicht wiederholen. Deshalb wurde ab 1939 rationiert. Die Lebensmittelmarken waren beliebte Tauschobjekte und der Schwarzmarkt florierte, aber auf das Hamstern von Waren stand sogar die Todesstrafe. Nach dem Krieg hatten die Menschen es satt, Vorräte für Notzeiten anzulegen. Sie genossen die Einkaufsmöglichkeiten und holten sich das, was sie brauchten, wann sie es brauchten. Das fand die Bundesregierung in Zeiten des Kalten Krieges dann fahrlässig. Deshalb gab sie Anfang der 60er Jahre fast 1,5 Millionen Mark für eine Werbekampagne aus, die die Menschen dazu bringen sollte, vorzusorgen. Heraus kam die Aktion König auf dem Hafersack oder auch Aktion Eichhörnchen genannt. Diese Aktion wendete sich an Hausfrauen, die täglich Lebensmittel einkauften. In einem Abendschaubeitrag aus dem Jahr 1962 war zu hören, dass die Aktion keine große Begeisterung hervorrief. Eine Reporterin hat Hausfrauen auf dem Markt in Ludwigshafen befragt.
Kennen Sie die Aktion König auf dem Hafersack oder Aktion Eichhörnchen?
Nein, noch nie gehört.
Ja, durch die Presse habe ich schon etwas erfahren.
Halten Sie einen Notvorrat zu Hause?
Nein, weil wir keinen Platz haben und ich will das auch gar nicht machen. Ne?
Ich meine, im Ernstfall kann einen etwas Mehl und Zucker auch nicht retten.
Oh, ich habe das noch nicht so ernst genommen.
Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen.
Jawohl, so 14 Tage.
Was umfasst der?
Gemüse, Lebensmittel, Fett, Obst habe ich meistens auch ziemlich zu Hause.
Ja, für 2 Wochen ungefähr.
Und was umfasst er?
Zucker, Mehl, Öl, Konserven und Fett.
Dosen.
Warum die Werbeleute ausgerechnet das Eichhörnchen zum Namensgeber für diese Aktion in den 60er Jahren ausgewählt haben, das bleibt ein Geheimnis. Schließlich ist bekannt, dass Eichhörnchen ihre Vorräte recht wahllos verbuddeln und oft nicht wiederfinden. Über die Hintergründe und den Erfolg der Aktion Eichhörnchen, Christoph Tautz.
Zum ersten Mal wurden die Deutschen 1961 dazu aufgerufen, sich zu Hause Notvorräte anzulegen. Um die Bevölkerung dafür zu motivieren, hatte das Bundesernährungsministerium die Aktion Eichhörnchen mit dem Slogan »Denk dran, schaff Vorrat an« ins Leben gerufen. Die Haushalte wurden aufgefordert, so viele Lebensmittel zu kaufen, dass sie 14 Tage lang ohne Versorgung von außen überleben könnten. Grund war damals die Angst, dass der Kalte Krieg zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt auf deutschem Boden ausgetragen werden könnte. Trotz großer Werbemaßnahmen ging die Aktion Eichhörnchen an den meisten Deutschen aber vorbei. 3 Jahre später, 1964, hatten laut Ernährungsministerium nur 2-3% der Haushalte die geforderten Vorräte angelegt. Also hat der Staat diese Aufgabe übernommen und in geheimen Lagern in ganz Deutschland Lebensmittelvorräte angelegt. Besonders viele dieser Lager gab es in und rund um West-Berlin. Nach der Berlin-Blockade durch die Sowjetunion Ende der 1940er Jahre hatten die Westalliierten die Stadtregierung dazu aufgefordert. Damit sollte den Sowjets das Drohpotenzial genommen werden, so etwas wieder zu tun. Vorgabe war, dass die Vorräte für mindestens 6 Monate reichen. Dazu gehörten unter anderem 128.000 Tonnen Getreide und 44.000 Tonnen Fleisch. Aber auch Millionen Rollen Toilettenpapier, 10.000 Nachttöpfe und 5.000 Fahrräder. Das alles war auf über 700 Lager in West-Berlin verteilt. Aktuell gibt es in ganz Deutschland noch rund 150 Lebensmittellager. Ihre genauen Standorte werden geheim gehalten, damit sie nicht Opfer von Plünderungen werden. Insgesamt sind dort rund 800.000 Tonnen Lebensmittel untergebracht. Darunter vor allem Weizen, Roggen und Hafer. Die Getreide sind lange haltbar und könnten im Notfall für die Produktion von Broten verwendet werden. Für warme Mahlzeiten werden hauptsächlich Reis, Erbsen und Linsen als Reserve zurückgehalten. Alle 10 Jahre wird ein Großteil der Lebensmittel gewälzt, also durch neue Ware ersetzt. Die ausgetauschten Nahrungsmittel sind dann noch haltbar und werden zu einem günstigen Preis in der Regel an Großbetriebe verkauft. Die Lagerung der Lebensmittel, deren Kontrolle und der Einkauf neuer Waren kosten im Jahr rund 16 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Etat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Sollten die Lebensmittel tatsächlich mal gebraucht werden, dann wären für deren Verteilung das THW, die Bundeswehr und andere Hilfsorganisationen zuständig. Zum Beispiel im Fall eines Krieges, bei verheerenden Naturkatastrophen oder schweren Terroranschlägen. Tatsächlich genutzt wurden die Notvorräte bisher nur einmal und das nicht in Deutschland. 1999 wurden einige 100 Tonnen Linsen, Erbsen und Reis von der Bundeswehr in den Kosovo geflogen, um dort Flüchtlingen damit zu helfen. Neben der staatlichen Vorsorge sind die Deutschen eigentlich auch angehalten, private Vorsorge zu treffen. Auf der Seite ernährungsvorsorge.de vom Bundesministerium für Ernährung wird geraten, einen Nahrungsmittelvorrat für 14 Tage zu Hause zu haben. Ziel soll sein, im Notfall jeden Tag rund 2200 Kalorien zu sich nehmen zu können. Empfohlen werden zum Beispiel Knäckebrot, Kartoffeln, Nudeln und Mineralwasser. Aber auch Obst und Gemüse in Dosen sollten in der Vorratskammer stehen.
Und diesmal sind es wohl mehr als 2-3% der Haushalte, die Vorräte anlegen. Die Aktion Eichhörnchen war nur mäßig erfolgreich. Verhungert sind die Menschen in Deutschland aber bekanntlich nicht. In den ersten Jahren nach dem Krieg konnten die Menschen nicht groß vorsorgen. Später wollten sie es offenbar gar nicht mehr, weil alles auch schnell beim Händler um die Ecke verfügbar war. Daran haben wir uns gewöhnt. Aktuell droht ja auch keine Hungersnot in Deutschland. Es könnte aber eben sein, dass es sinnvoll wäre, sich möglichst wenig im öffentlichen Raum zu bewegen. Und dann wäre man besser dran, wenn man nicht einkaufen gehen muss, um sich zu versorgen. Ob man dann tatsächlich so viel Klopapier braucht, wie in den letzten Wochen über den Ladentisch ging, das ist zu bezweifeln, aber das Zeug wird ja nicht schlecht. Klopapier scheint weltweit ein irgendwie Sicherheit vermittelndes Produkt zu sein. Eine Zeitung in Australien druckt jetzt immer 2 Seiten extra. Leere Seiten wohlgemerkt, damit man sich die als Klopapier zurechtschneiden kann. Kein Scherz. Professor Daniel Körfer ist Historiker an der Freien Universität in Berlin. Guten Abend, Herr Körfer.
Ja, guten Abend, Frau Renk.
Wir haben gehört, dass der Hamster ein ganz erstaunliches kleines Tier ist, das mithilfe seiner Hamsterbacken unglaubliche Mengen an Vorräten in seinen Bau schleppt, damit es dann den ganzen Winter über was zu futtern hat. Wie kam es, dass das Hamstern irgendwie negativ konnotiert wurde? Hatte das Hamstern schon immer einen schlechten Ruf?
Also in der Bibel ist das Hamstern ja von Josef, dem, möchte ich sagen, Patronatsfürsten aller Hamster, empfohlen. Für die schlechten Jahre muss man 7 Jahre hamstern und Vorsorge treffen. Wir sind alle im Moment im Zeichen des Hamsters, stehen wir ja, Ihre Sendung ja auch. Und Schiller hat dann auch empfohlen, der kluge Mann, und heute würde man sagen, der kluge Mann, die kluge Frau bauen vor. Also es ist sozusagen, möchte ich sagen, evolutionsbiologisch in uns drin. Die Hamster sind angelegt.
Aber bei Schiller war das nicht auf die Lebensmittelversorgung gemünzt?
Nein, das war mehr auf Verbündete in der kleinen Innerschweiz, bezogen gegen die fremden Vögte. Aber der Volksmund hat das vergessen und hat das ganz auf die Nahrungskette orientiert. Aber Sie haben ja gefragt, wann das negativ besetzt worden ist, ab wann. Und das kann man sagen, ab dem Ersten Weltkrieg. Sie haben in der Sendung ja schon gesagt, die Lebensmittelkarten gab es ab 1939. Mhm. Aber die wurden schon 1915 im Ersten Weltkrieg eingeführt. Und gleichzeitig wurde das Hamstern auch damals schon verfolgt, verboten, das Horten, weil das eben den Entzug von Nahrungsmitteln und wertvollen Rohstoffen von der Gemeinschaft beinhaltete. Und das wollte man auf jeden Fall verhindern.
So wie jetzt bei Corona es mit dem Mundschutz passiert, dass Einzelne das
genau.
Horten und es steht der Gemeinschaft nicht mehr zur Verfügung, wo es eigentlich gebraucht wird.
Ja, und vor allem den Ärzten, die diesen Mundschutz wirklich brauchen, uns selber, so höre ich von meiner Apothekerin, die eine alte erfahrene Dame ist, sie wird ja gar nicht sehr viel nutzen. Da hilft Händewaschen und Desinfektionsmittel viel mehr.
Aber immerhin, der Verkauf von Seife ist auch enorm gestiegen. Es gibt auch immer wieder Politiker, die zum Horten aufgerufen haben. Also jetzt aktuell haben wir das, dass wir aufgerufen sind, Vorräte anzulegen. Wie war das bei Ludwig Erhard?
Ja, das war jetzt die andere Seite. Ludwig Erhard hat, um die Marktwirtschaft sozusagen einzuführen, die Händler, die Kaufleute aufgerufen 1948 im Vorfeld der Währungsreform, als die D-Mark kommen sollte, haltet eure Waren zurück, gebt sie noch nicht raus, ihr kriegt bald eine gute Währung, handfestes Geld. Und das haben die viele gemacht und deshalb waren dann am 20. Juni oder Montag, dem 21. Juni, die Schaufenster von Frankfurt bis Düsseldorf rappelvoll. Und das war ja der erste Währungswunder-Eindruck, dass eben Hortung danach freigegeben die Marktwirtschaft zeigt. Und Horten und Hamstern ist eigentlich ja auch für die Marktwirtschaft nicht typisch, sondern geradezu ein Gegenteil, ein Krisensymptom für die Marktwirtschaft. Ja, die Marktwirtschaft ist eigentlich auf schnelle Belieferungsketten und Überfluss angelegt. Offensichtlich haben ja heute viele die Auffassung, Klopapier wird nicht mehr, die Marktwirtschaft kann kein Klopapier mehr herstellen, wir müssen uns Tonnen da hinlegen. Eine etwas seltsame Vorstellung in meinen Augen.
Und dabei haben wir auch gehört, dass solche Dinge, Hygieneartikel auch eingelagert werden, damit da gar kein Mangel aufkommen kann in den Geschäften. Aber dieser Punkt mit der Marktwirtschaft, das sollten wir nochmal vertiefen. Also für die Marktwirtschaft ist es eigentlich nicht gut, wenn gehortet wird.
Ja, das kann man ja, die Menschen kann man ja nicht so, wir haben ja keine Kommando- oder Befehlswirtschaft, man kann sie nicht so lenken, aber als Historiker kann ich sagen, dass die wenigen Phasen, wo wir schon so Hortungsschübe, kleinere Hortungsschübe hatten, wie wir jetzt auch erleben, das war einmal 1966, 67 im Vorfeld des Sechstagekrieges, also nicht mit den Russen, die Sie ja schon angesprochen haben mit ihren Eichhörnchenaktionen. Mhm. Das war also 67, dann 73 die Ölkrise, wo auch sozusagen ein Besorgniswelle durch das Land rauschte. Und ich habe noch vergessen, es fing an mit der Koreakrise 1950, Rohstoff, wo vor allem Benzin und Öl und so weiter, das wurde da sehr stark nachgefragt und gebunkert, ist natürlich nicht so leicht, aber man hat sich Kanister hingestellt und so weiter. Aber das sind eigentlich die drei großen Punkte gewesen.
Aber solche Hortungsphasen waren eigentlich immer im Zusammenhang mit militärischen Ereignissen?
Ja, also wir haben zum ersten Mal jetzt heute, deshalb reden wir ja wahrscheinlich auch drüber, eine pandemische Hintergrund, den hatten wir auch bei Tschernobyl nicht. Wir hatten bei anderen großen so Schockwellen hatten wir das nicht, außer eben bei den drei militärischen Konflikten. Diese Aktion Eichhörnchen, die Sie meinen, spielt ja auch im Vorfeld der Kuba-Krise, wo der Kalte Krieg sehr groß das war. Aber da sind komischerweise die Leute gar nicht drauf angesprungen, sagte ja auch Ihr Reporter. Mhm. Das war gar nicht erfolgreich. Es braucht dann irgendwie noch was anderes, damit die Menschen dann auch wirklich in den Laden gehen und diese Säcke Mehl und alles sich hinlegen.
Wie war das eigentlich in der DDR? Dort gab es ja öfter mal einen Mangel an bestimmten Waren. Gab es da Maßnahmen gegen das Hamstern?
Maßnahmen direkt weiß ich nicht, aber es war natürlich so, in der DDR haben wir ja viel stärker eine Tauschwirtschaft ehrlicherweise gehabt. Das heißt, man musste gewisse Dinge haben, die man sich hinlegte, denken Sie an Autoreifen oder Ziegel und so weiter. Und die konnte man dann eintauschen und deshalb war das Horten oder Hamstern als Tauschware sozusagen üblich. Ja, es war auch nicht erlaubt und nicht gewollt, aber das war üblich, weil man sich eben viele Dinge anders gar nicht beschaffen konnte als durch diese Tauschmöglichkeiten.
Und da waren diejenigen, die was auf Vorrat da hatten, die irgendwie auf ihr Lager zurückgreifen konnten, natürlich im Vorteil.
Klar, das ermöglichte, dass sie dann wieder weiterkamen und weiter bauen. Vor allem, wenn man es bauen wollte, ging alles auf Tauschbasis.
Wie war das eigentlich nach dem Krieg mit den Care-Paketen? Kann man die auch einordnen in dieses Hamstern?
Ja, das ist sehr lustig, weil die Care-Pakete lieferten ja vor allem etwas, was der Hamster gerne mag, nämlich Mais, Korn. Also Korn war sehr eine beliebte Büchse, Konserve, die aus Amerika geschickt wurde. Und die war eigentlich, um das Hamstern etwas zu erleichtern oder unnötig zu machen. Denn wir dürfen nicht vergessen, 1908, in den Nachkriegsjahren 45 bis 49 war das Hamstern, wenn Sie so wollen, oder das Schwarzhandel verboten. Und wenn sie schwarz etwas kauften, mussten sie A, eine Buße zahlen, wenn sie erwischt wurden, und B, mussten ihre schwarz erworbene Ware abgeben. Also die Leute hatten ja einen extremen Mangel, und in diesen Mangel hinein waren diese Care-Pakete, die nachher auch in die DDR geschickt wurden, das setzt sich dann von West nach Ost fort, waren sozusagen ein Notnagel oder eine Art Notreserve für die, die eben sehr wenig hatten.
Der Blick zurück auf Hamstern. Vielen Dank, Professor Daniel Körfer.
Ja, bitte.
Robinson Crusoe, da gehen wir jetzt zurück hin. Durch sein geschicktes Wirtschaften, durch seine Vorratshaltung war er in der Lage, gut zu überleben auf einer einsamen Insel. Sehr gut sogar.
Ich hatte satt zu essen und alle andere Notdurft. Was nützte mir der Überfluss? Wenn ich mehr Fleisch hatte, als ich essen konnte, musste der Hund es fressen oder die Würmer. Säte ich mehr Korn, als ich verzehren konnte, so musste es verderben. Mit einem Wort, die Erfahrung lehrte mich, dass das Gute in der Welt uns nur insoweit gut erscheint, als wir es brauchen können. Und wie viel wir auch aufstapeln mögen, Freude daran können wir doch nur haben, solange es uns nützen kann. Und nicht länger. Ich hatte nun meine Lebensweise so gestaltet, dass sie viel behaglicher war als zuerst und viel annehmlicher für mein Gemüt sowohl wie für meinen Körper. Oft setzte ich mich voller Dankbarkeit zu einem Mahl nieder und bewunderte die Fügung von Gottes Hand, die mir auf solche Weise meinen Tisch in der Wüste gedeckt hatte. Ich lernte, mehr auf die lichte Seite meines Zustands zu schauen und weniger auf die dunkle, und mehr das zu bedenken, was ich gemacht, als das, was ich entbehrte. Und das erfüllte mich zuweilen mit einem solchen heimlichen Glücksgefühl, dass ich es nicht zu sagen vermag. Und ich erwähne das hier, um es jenen Unzufriedenen zu Gemüte zu führen, die nicht mit Behagen zu genießen vermögen, was Gott ihnen gegeben hat, weil sie immer nur das sehen und begehren, was er ihnen nicht gegeben hat. Es wurde mir klar, dass alle unsere Unzufriedenheit davon herkommt, dass wir nicht dankbar genug sind für das, was wir haben.
Man kann sich auch im Mangel reich fühlen. In heutigen Wohnungen ist selten Platz für eine Vorratskammer eingeplant. Unsere Bauweise, unsere gesamte Lebensweise hat sich darauf eingestellt, dass alles jederzeit verfügbar ist. Diese Gewissheit bekommt nun Risse. Schon vor Corona gab es Lieferengpässe bei Medikamenten zum Beispiel, weil es weltweit nur noch wenige Produktionsstätten gibt. Wenn es an einem Standort dann zu einem Produktionsstopp kommt, dann wirkt sich das sofort negativ aus. Corona hat die Lage nun verschärft. Und das könnte langfristig dazu führen, dass die Wirtschaft sich weniger abhängig macht von Zulieferungen aus nur einem oder zwei Ländern. Corona als Chance, so haben wir die Sendung überschrieben, weil Vorratshaltung auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben kann, wenn man es richtig macht. Und auch mit Genuss. Florian Schwinn ist mit den Geheimnissen in der Vorratskammer aufgewachsen und profitiert nun davon.
Was auf dem Tisch steht, ist verschmerzt, sagte meine Großmutter, wenn die Enkel sie beim Essen anschauten. Wir mussten die Frage, ob wir uns wohl noch etwas nehmen dürften, nicht aussprechen. Sie sah das den hungrigen Blicken an. Und wir wussten es eigentlich schon, was auf dem Tisch steht, ist verschmerzt. In der Speisekammer dagegen war alles anders. Da standen die Köstlichkeiten wohlsortiert im Regal. Gläser mit Eingemachtem, Marmeladen, Säfte, eingedickte Fonds von Schwein und Rind und Huhn, und daneben die verderblichen Vorräte für die nächste Zeit. Brot, Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln. Aber auch die Reste, die in die Suppe oder den Eintopf sollten. Dieser Raum war tabu für die Kinder. Es gab nur ein schmales Regal gleich hinter der Tür. Das Naschregal mit Obst und auch mal ein paar Bonbons. Da durften wir dran. Gekocht wurde in diesem Haushalt vorausschauend für die ganze Woche. Vom Huhn gab es erst die Schenkel und die Brust. Der Rest wurde ausgekocht und zu Frikassee. Am Ende noch eine Hühnerbrühe. Wenn Salzkartoffeln übrig waren, wurden daraus Bratkartoffeln. Das restliche Gemüse kam in die Minestrone. Über dem Herd standen die Kochbücher. Eines davon halte ich bis heute in Ehren. Henriette Davidis praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feine Küche. Mit über 1500 Rezepten und einem Anhang. Die Kunst, gut und billig zu essen. Und alles selbst zuzubereiten, müsste man heute wohl ergänzen. Im Buch steckten ungezählte handgeschriebene Zettel mit Rezepten für jede Gelegenheit. so etwas prägt. Auch heute noch bin ich der Haushälter in unserer kleinen Familie. Ich koche Gemüse ein, lege die rote Beete in Gläser, ich produziere die Marmelade und den Sirup. Und ja, Fleisch ist auch dabei. Ich zerlege auch die Tiere und friere ein. Ich koche die Knochen aus für den Fond. Und beim Einkaufen achte ich immer darauf, dass der Vorrat mitgedacht wird. Und wenn wir Freunde zu Gast haben, gilt der alte Oma-Spruch nach wie vor. Was auf dem Tisch steht, ist verschmerzt. Und was in der Speisekammer noch wartet, geht niemanden etwas an. Bis vor kurzem habe ich das alles als eine recht altmodische Haltung angesehen. Meine Sammelwut und Vorratshaltung bei Speisen wurde durchaus auch immer mal wieder belächelt. Die bislang eher harmlose Corona-Epidemie und die von ihr ausgelöste Hysterie haben mich dann ganz plötzlich zum modernsten aller möglichen Mitmenschen gemacht. Ich muss gar nicht einkaufen gehen. Ich bin schon Hamster genug. Wir haben alles da. Die Quarantäne kann kommen.
Florian Schwinn ist perfekt im Hamstern. Es könnte ja sein, dass wir mal 2 Wochen lang das Haus nicht verlassen können. Damit muss man rechnen in Grippe- und Corona-Zeiten. Und da ist es besser, wenn man vorbereitet ist und wenigstens nicht hungern muss. Viele Leute haben sich schon mit Vorräten eingedeckt. Manche haben es sicher auch übertrieben. Aber wenn wir die aktuelle Situation als Chance sehen, auch über unsere Ernährung, unsere Versorgung nachzudenken, dann machen wir sicher nichts verkehrt. Da kommt das noch druckfrische Buch von Spitzenkoch und Biolandwirt Franz Keller gerade recht. Ab in die Küche, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen, heißt es. Hallo, Herr Keller.
Guten Abend. Hallo, Frau Reis.
Herr Keller, inwiefern haben wir denn die Kontrolle über unsere Ernährung verloren?
Weil wir zu viel Mist in uns reinschaufeln und Essen nur noch Nebensache ist, hauptsächlich.
Corona bedeutet möglicherweise Kontrollverlust. Die Hamsterkäufe vieler Menschen sind ein Versuch, die Kontrolle wenigstens in einem Teilbereich zu behalten, nicht abhängig zu sein, sich selbst versorgen zu können und sei es nur für 14 Tage. Das haben wir aber eigentlich ja verlernt. Ich hatte eingangs die natürlich witzig gemeinten Rezepte für Nudeln mit Klopapier erwähnt, weil das die beiden Dinge sind, die am meisten gekauft werden momentan. Lecker ist das nicht. Was braucht man also, um lecker kochen zu können?
Kühlschrank voll Gemüse, ein bisschen Wurst und einfach Dinge, von denen man weiß, dass sie gut sind und nicht weiß, der Teufel woher kommen. Das hat so mit Vertrauen in Lebensmittel zu tun. Und wenn wir das ein bisschen wenigstens pflegen ständig, bräuchten wir auch keine Panik zu haben. Weil im Grunde genommen braucht man ja eigentlich sehr wenig.
Dieses Wenige, Sie sagen auch, wir haben zu viel Mist, den wir einkaufen. Was können wir denn problemlos weglassen aus Ihrer Sicht?
Alles, was fertig oder halbfertig ist, es ist nicht schwer, sich selbst zu bekochen. Es ist auch nicht mal so viel Arbeit, wenn man ein bisschen da sich reinarbeitet. Ich habe ja gerade eben den Vortrag von dem Herrn vorher gehört. Ja, ich arbeite auch noch so, auch für meine Gäste. Und das sind einfach Dinge, die einfach normal sein sollten. Wir haben heute, wir haben vielleicht keine Vorratskammer mehr, aber wir haben eine Gefriertruhe, wir haben einen tollen Kühlschrank. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man früher nicht hatte. Im Grunde genommen ist es einfacher heute, sich zu bevorraten und anständig zu kochen wie früher. Nur wir müssen die Dinge weglassen, von denen wir glauben, dass wir keine Zeit brauchen zum Kochen, weil da ist meistens nichts Gescheites drin. Und das fängt von der Verpackung an, über die Zutaten, über das, was alles drin ist. Also die Liste ist endlos. Mhm. Und das kommt alles nur, weil wir zu wenig wirklich uns mit unserem Essen und mit unseren Lebensmitteln beschäftigen.
Und weil eben auch viel Wissen verloren gegangen ist, Florian Schwinn hat das gerade erzählt, wenn da ein Huhn gekocht wurde, dann wurde aus dem ganzen Huhn was gemacht, da wurde bis auf die Knochen nichts weggeschmissen. Heute geht man und kauft nur noch das Filet. Also da müssen wir auch einfach mehr nachdenken, um das zu verändern.
Natürlich, und nicht nur nachdenken, sondern auch Geld sparen. Man kann ein ganzes Huhn kaufen und macht davon eine Suppe und am Schluss kriegt die Karkasse auch noch die Katze oder der Hund. Das geht alles und es kostet sogar weniger Geld wie diese halbfertigen Dinge oder vorbereiteten Dinge, wo man überhaupt nicht im Griff hat, was alles drin ist, wo es herkommt und so. Und es ist doch eine gute Gelegenheit, sich vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Das hat auch was mit unserer Umwelt und mit allem zu tun.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sammelt gerade Rezepte für ein Notfallkochbuch, was da erstellt werden soll. Gesucht werden Gerichte, die sich ohne elektrische Kochgelegenheit zubereiten lassen. Ich glaube, einen Campingkocher dürfte man einsetzen. Was würden Sie vorschlagen?
Was soll ich vorschlagen? Wir haben doch das alles und Strom werden wir ja wohl noch haben. Und wenn nicht, machen wir halt ein Herdchen. Heute sind doch alle so immer am Wild, am Grillen. Das kann man auch mal im Freien und bei schlechtem Wetter machen. Also man sollte sich davon nicht verrückt machen. Ich habe übrigens eine riesen Kochbuchsammlung. Da sind auch einige Kriegskochbücher dabei. Wir hoffen alles, dass es nicht so weit kommt. Aber da sind manchmal gar keine schlechten Dinge drin und auch die richtig gut schmecken und nichts kosten. Und weil wir Deutsche ja sowieso Sparfüchse sind, kann man wirklich auf der Schiene den Leuten sagen, Leute, ihr braucht gar nicht so viel Geld fürs Essen. Kauft einfach richtig ein, dann esst ihr gut und habt sogar noch Geld gespart.
Viele Menschen haben jetzt eingekauft, auch gerade Grundnahrungsmittel eingekauft. Das wird ja auch empfohlen, Reis, Nudeln. Jetzt müssen sie auch was daraus dann machen können. Wenn man nur Mehl hat und noch nie gebacken hat, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Welche Fähigkeiten in der Küche halten Sie denn für absolut unverzichtbar?
Also, dass man sich wenigstens etwas kocht im Sinne von Pasta, indem man eine Salatsoße machen kann, indem man weiß, wie man zum Beispiel ein Karottengericht macht oder einen Gemüseeintopf. Aber das sind doch Dinge, die weiß man doch, glaube ich. Man darf sich nur nicht verrückt machen lassen jetzt von der Saison oder von der gerade maßgebenden Situation. Sie hilft uns nachdenken und darüber nachzudenken, was Ernährung wirklich ist. Das schadet gar nichts. Aber es kann nicht sein, dass das so schwierig ist und dass die Leute so viel Angst kriegen. Und im Übrigen, was kaufen sie wieder? Die kaufen Dosenzucken. Das muss man sich mal vorstellen. Teurer und schlechter geht's wirklich nicht. Das kann man alles selber machen und viel, viel besser. Und Karotten und Zwiebeln und Lauch halten auch 14 Tage. So ist es nicht. Also es muss nicht die Dose sein.
Im Gegenteil, es sollte nicht unbedingt die Dose sein, aber es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, auch mal das alte Kochbuch von den Großeltern hervorzuholen. Franz Keller, Dankeschön. HR2 Kultur der Tag. Corona als Chance. Richtig hamstern und genießen. Wir hamstern auch. Unsere Tagsendungen finden Sie auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Und heute Abend ab 22.05 Uhr wird diese Hamstersendung auf HR Info wiederholt. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.